In unserem Bibelkundemodul kommen wir heute zu dem Buch Esther. Und damit wir ein bisschen einordnen können, wo und wann diese Ereignisse überhaupt spielen, da finden wir gleich in Esther Kapitel 1, Vers 1 einen wichtigen Hinweis. Und zwar heißt es hier: Und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das war ein König. Weiß jemand, was für ein König das war? Von welchem Land oder Gebiet? Tobias.
Also laut der Bibel das Gebiet von Indien bis Äthiopien.
Okay. Und das Gebiet von Indien bis Äthiopien, zu welchem Reich gehörte das denn?
Persien,
ganz genau. Ahasveros war ein persischer König. Ahasveros ist nicht so der übliche Name in der Geschichtsschreibung, sondern das ist der aramäische Name. Also die Hebräer haben das ein bisschen anders betont. In der Geschichtsschreibung hört man häufig die griechische Bezeichnung Xerxes. Xerxes der Erste. Also Ahasveros ist gleich Xerxes, Sohn von Darius dem Ersten. Nun, in welcher Zeit spielte das? Ahasveros, er regierte von 486 bis 465 vor Christus. Ja, also 5. Jahrhundert vor Christus. Und der Sohn von Ahasveros, der hieß Artasasta. In der Geschichtsschreibung häufig als Artaxerxes bekannt. Und dieser Sohn von Ahasveros, Artasastra, das war der König, vor dem Nehemia diente, von dem wir letzte Stunde gehört haben. Übrigens auch in der Burg Susa, wo das Buch Esther sich abspielt. Das 5. Jahrhundert vor Christus, es ist eine Zeit, wo gerade die ersten Juden mit Zerubabel und Jeschua zurück nach Jerusalem gekehrt sind. Nachdem die Perser Babylon erobert haben, unter Kyros, durften sie zurückkehren und durften den Tempel wieder aufbauen. Und hier zu der Regierungszeit von Ahasveros, da reiste auch gerade Esra zurück nach Jerusalem, um den Gottesdienst wiederherzustellen. Wenn man so will, das Buch Esther befindet sich zwischen dem 6. und dem 7. Kapitel von dem Buch Esra. Also das ist manchmal ganz hilfreich, da mal so eine gewisse Zuordnung zu finden. Allerdings, das, was wir hier im Buch Esther vorfinden, das findet noch vor den Ereignissen aus dem Buch Nehemia statt. Ja, also so zwischen Esra und Nehemia. Nehemia war vielleicht noch ein kleiner Junge, der gerade am persischen Hof hier in Susa ausgebildet wurde. Er wurde dann später der Mundschenk von Ahasveros Sohn. Herodot ist ein griechischer Geschichtsschreiber, ein wichtiger Geschichtsschreiber, der gibt einige nützliche Informationen zur damaligen Geschichte. Und er lebte genau zu der Zeit von Ahasveros. Und deswegen hat er auch einige Kommentare zu diesem König Ahasveros gegeben. Und unter anderem sagt er über diesen Ahasveros oder Xerxes: Er sei ein schlecht gelaunter, ungeduldiger Monarch, der gerne anderen Frauen nachschaute. Das ist das Urteil von dem Geschichtsschreiber Herodot. Wir wissen nicht genau, wer das Buch Esther geschrieben hat. Wird nicht namentlich erwähnt. Was deutlich ist, der Schreiber hatte genaue Kenntnisse über die persische Staatsordnung und wusste sehr genau Bescheid über Prinzipien und Vorgänge in dieser Hauptstadt, in der Burg Susa. Teilweise Dinge, die dann auch außerbiblisch mitbezeugt werden. Allerdings gibt es im vorletzten Kapitel, da heißt es in Kapitel 9, Vers 20, und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf. Und auch in Vers 32, und der Befehl Esthers legte diese Purim-Vorschriften als Pflicht fest und es wurde in einem Buch niedergeschrieben. Also man geht davon aus, dass Mordecai, einer der Hauptpersonen in diesem Buch, tatsächlich vieles aufgeschrieben hat, was geschehen ist, und dass entweder er selbst oder jemand anders, der Zugriff auf diese Schriften hatte, das innerhalb von kurzer Zeit nach diesen Ereignissen aufgeschrieben hat. Aber sonst ist nichts näher bekannt. Eine Gliederung zu diesem Buch ist gar nicht so ganz einfach. Wir haben ja in der Bibelkunde-Modul geben wir die Aufgabe, eine Gliederung zu jedem Buch zu erstellen, was nicht mehr als 4 Hauptpunkte hat. Und nun, wie könnte man Esther einfach gliedern? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich entschlossen, es nach Festen zu gliedern. Und zwar die ersten beiden Kapitel, beziehungsweise Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 18, da geht es um das Fest des Ahasveros. Also das Fest des großen Königs. Er hat nämlich ein ausgiebiges Fest gefeiert. Und zwar hat er 180 Tage lang ein Fest gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euren Geburtstag oder sowas so lange gefeiert habt. Der König Ahasveros, er hat 180 Tage lang ein Fest gefeiert. Und da hat er all die Großen seines Reiches eingeladen und am Ende dürfen sogar alles Volk aus der Burg Susa mitfeiern. Und das Kapitel 1, es geht darum, auf diesem Fest geschieht etwas, nachdem der König ordentlich was gebechert hat, ordentlich getrunken hat. Da kommt er auf die Idee, ich könnte doch mal meine hübsche Königin hier vorführen. Nun, Königin Vasti möchte aber nicht so gerne sich präsentieren vor dem Volk und verweigert, vor den König zu treten. Und nun ist der König so ein bisschen ratlos, was er machen soll. Und am Ende wird sie aber abgesetzt und es wird eine neue Königin gesucht. Und Kapitel 2, 1 bis 18 geht dann darum, dass unter all diesen Frauen, die aus dem Reich gesucht werden, nun es Esther ist, die zur Königin berufen wird. Ab Kapitel 2, Vers 19 bis zum Ende des Kapitels 7, man könnte es nennen das Fest von Esther. Das Fest von Esther. In 2 Vers 18 heißt es, und der König veranstaltete für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Und tatsächlich geht es aber dann in den folgenden Kapiteln darum, dass Esther etwas vorbereitet, und am Ende 2 Gastmähler veranstaltet. Deswegen, also Kapitel 2, Vers 19 bis Ende des Kapitels 7, das Fest von Esther. Im zweiten Hälfte von Kapitel 2 erfahren wir, dass Mordechai, das ist der Adoptivvater von Esther, ein Jude, dass er hört, wie 2 Diener in der Burg einen Mordanschlag planen auf den großen König. Und er kriegt das nun mit, er hört das, er gibt es Esther weiter, die als Königin eingesetzt ist, und Esther teilt es dem König mit und sie erforschen es und tatsächlich, ja, der Anschlag wird aufgedeckt und die beiden Knechte werden hingerichtet. Das Kapitel 3, da erfahren wir von Haman. Haman ist der große Gegenspieler in diesem Buch. Haman ist ein erklärter Feind der Juden. Und er regt sich darüber auf, dass Mordechai, der Jude, ihm nicht die Ehre erweist, die er erwartet. Er wirft sich nicht nieder zu Boden, wenn Haman, einer der der obersten Diener vom König, der obersten Beamten, wenn er durch die Stadt schreitet, durch die Straßen, dann beugt sich der Mordechai nicht nieder. Und das regt ihn sehr auf und er plant einen Anschlag, und zwar nicht nur Mordechai umzubringen, sondern weil er gehört hat, dass Mordechai ein Jude ist, will er nun das ganze Volk der Juden umbringen. Es ist ihm nicht genug, nur Mordechai zu strafen. Und nun, der König ist ziemlich gleichgültig. Hamans Vorschlag ist, einfach ein Volk auszurotten, was ihm zuwider ist. Da interessiert sich der König gar nicht groß für, gibt ihm einfach alle Vollmachten und Geld. Er soll mal das Gesetz erlassen, wie er möchte. Und tatsächlich, es geht ein Gesetz aus, dass in dem ganzen großen persischen Gebiet an einem bestimmten Tag der Haman, der wirft ihn los, und dann am 13. Tag des letzten Monats soll in dem ganzen Reich erlaubt werden, das Volk der Juden umzubringen und ihre Habe zu rauben als Beute. Was hier also auf dem Spiel steht, was Haman durchzusetzen versucht, ist, er will das Volk der Juden komplett ausrotten. Nun, Mordechai erfährt davon. Überhaupt in dem ganzen Reich Persien trauern die Juden und haben Angst. Und Mordechai, er lässt Esther ausrichten. Jetzt ist es deine Aufgabe zu handeln. In Kapitel 4, er überzeugt Esther, glaube ja nicht, dass jetzt, da du in diese Position gekommen bist, glaube ja nicht, das dient einfach nur dazu, dass du als Einzige überlebst. Tatsächlich können wir mal lesen, Kapitel 4, Abvers 14. Ich lese ab Vers 13. Und Mordechai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Hause des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Mordechai ermahnt Esther sehr eindringlich: Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du handeln musst. Aber für Esther ist das nicht so eine ganz einfache Geschichte. Die Beziehung zwischen Esther und dem König Ahasveros, es war nicht einfach eine romantische Geschichte, wie man sich das vielleicht in einem Roman oder sowas vorstellt. Ich glaube, das Urteil von dem Geschichtsschreiber Herodot ist nicht so ganz falsch. Das Buch Esther, es präsentiert uns den Ahasveros nicht als einen total verliebten und romantischen König, sondern, nein, kurz nachdem er Esther zur Königin genommen hat, ruft er ein zweites Mal eine aus, dass Frauen zusammengebracht werden sollen zu seinem Vergnügen. Und Esther, als sie von Mordechai diesen Rat bekommt, diese Ermahnung, sagt: Ich kann nicht einfach so zum König gehen und ihm sagen: Bitte änder doch deinen Entschluss, bitte bewahre uns doch. Wenn ich einfach so in Eigenwillen zum König gehe und er mir nicht seinen Zepter hinstreckt, das heißt, dass ich Gunst habe in seinen Augen, dann werde ich getötet. Das ist das Prinzip am Hof. Wenn jemand, ein ungebetener Gast, der kann einfach getötet werden. Und dann sagt sie, und außerdem, seit einem Monat hat er mich schon nicht mehr sehen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass ich gerade einen besonders guten Draht zu ihm habe. Die Situation ist sehr brenzlig, aber Esther hat berechtigt Angst. Sie sagt, sie weiß nicht richtig, wie sie handeln soll. Ja, sie ist in dieser Position, aber das ist jetzt auch nicht einfach nur ein Paradies, sondern sie sieht, sie ist in Verantwortung, aber es ist eine große Last. Also rufen sie ein Fasten aus. Dort für die Juden und Esther fastet auch mit ihren Dienerinnen. Und dann tritt sie vor den König im Kapitel 5, obwohl er sie nicht gerufen hat. Aber tatsächlich, Ahasveros, er streckt ihr sein goldenes Zepter hin. Das bedeutet, sie darf leben und sie darf ihr Anliegen vor den König bringen. Und sie bittet um ein Gastmahl. Sie bittet darum, dass sie ein Gastmahl ausrichten darf für den König und für seinen obersten Beamten Haman, den großen Gegenspieler. Aber sie rückt mit ihrer Bitte erstmal noch nicht so richtig raus. Aber Haman ist ziemlich aktiv. Er plant nämlich schon ganz genau, wie er Mordechai umbringen will. Er baut sich schon mal einen großen Galgen oder so einen Holzstamm, wo dann jemand aufgehängt werden kann. Und dann lesen wir, dass aber in der Nacht, nach dem ersten Gastmahl, wo Esther noch nichts gesagt hat, ach ja, sie hat erstmal darum gebeten, noch ein zweites Gastmahl ausrichten zu können. Wieder mit dem König und Haman. Und in dieser Zwischenzeit, zwischen dem ersten Gastmahl und dem zweiten, da ist Haman ordentlich am Plan, wie er Mordechai und alle Juden ausrotten kann. Aber in der Nacht, da kann der König Ahasveros nicht schlafen. Und was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Man braucht eine gute Nachtgeschichte. Also lässt er aus den Chroniken vorlesen, den Chroniken des Reiches. Nun, und der Diener, er schlägt halt auf, was so die letzten Tage geschehen ist und liest vor. Und unter anderem wird vorgelesen, dass ja Mordechai den Anschlag auf den König erfahren hat, gehört hat und das berichtet hat. Und so das Leben des Königs gerettet wurde. Und der König ist gerade noch wach genug, um zu fragen, Mensch, wurde der Mordechai überhaupt belohnt? Aber nee, er wurde nicht belohnt. Nun, das beschäftigt den König weiter. Und dann am Morgen, da kommt der Haman in den Hof. Und er hat die Idee, er sagt jetzt dem König, er möchte gerne den Mordechai aufhängen lassen. Ans Holz schlagen lassen. Er hat ja extra schon etwas vor seinem Haus aufgerichtet. Und es ist eine gewisse Ironie hier. Der König, er denkt noch so drüber nach, was der Mordechai gemacht hat, und er will ihn ehren. Er will ihn belohnen. Und er fragt nur den Haman, was könnte ich wohl machen mit einem Mann, den der König ehren will, an dem der König gefallen hat. Nun, Haman denkt, er kann nur mich damit meinen. Aber ich bin ja der alleroberste der Beamten. Ich bin der Einzige, der mit der Königin Esther zusammen mit dem König essen durfte. Ach, sicherlich will der König mich ehren. Also denkt er sich das Schönste und Größte aus, einen königlichen Mantel auf dem königlichen Pferd, und einer der Beamten des Königs soll mit diesem Mann und dem Pferd durch die ganze Stadt Susa gehen und laut ausrufen, so ehrt der König jemanden, an dem er gefallen hat. Nun, das Blatt dreht sich ziemlich schnell, als der König sagt, ja, dann mach das mal mit dem Mordechai. Den will ich nämlich ehren. Und Haman ist natürlich zu Tode betrübt. Aber es kommt noch schlimmer. Es kommt das zweite Gastmahl, Kapitel 7. Und hier offenbart nun Esther, dass sie selbst eine Jüdin ist, was sie bisher verschwiegen hat, was auch Haman nicht wusste. Und sie sagt nun dem König, dieser böse Haman, er will mein ganzes Volk vernichten. Und da wird dem Haman plötzlich ganz anders und er bettelt um sein Leben. Aber er wird umgebracht. Er wird genau an dem Holz gehängt, was er eigentlich für den Mordechai geplant hat. Und dann sehen wir die letzten Kapitel 8 bis 10, das Fest Purim. Wenn man so will, das ganze Buch Esther ist nach eigenem Bezeugen eine Erklärung, wie es überhaupt zu diesem Fest kam. Das heißt, hier das dritte Gliederungspunkt, das Fest Purim. Purim bedeutet die Lose, die geworfen wurden. Der Haman hat ja nach dem richtigen Tag gesucht, die Juden auszurotten. Nun, Mordechai wird erhöht. Er bekommt sozusagen den Posten von Haman und er darf nun einen Befehl erlassen zum Schutz der Juden. Das Gesetz konnte nicht einfach wieder aufgehoben werden, aber was sie jetzt machen ist, dass sie sagen, okay, zwar bleibt weiter bestehen, dass das Volk die Juden ausrotten darf und ihre Habe rauben darf, aber jetzt wird öffentlich noch verbreitet, aber die Juden dürfen das Gleiche mit den anderen Völkern tun. Und ja, vielleicht ein bisschen verwirrend, aber zumindest hat das die Juden sehr ermutigt und sie haben sich versammelt, um sich zu wehren. Und sie haben sich gefreut, nun sind wir nicht mehr ausgeliefert, einfach der Macht der anderen. Und nun dieses Datum, wo eigentlich die Juden ausgerottet werden sollten, wird plötzlich das Datum zu einem großen Sieg, zu einer großen Freude der Juden. Denn es kam ein großer Schrecken über die Juden auf alle Völker, heißt es. Haman und seine Familie, sie werden komplett ausgerottet. Der Besitz von Haman wird Esther geschenkt vom König. Und in Kapitel 9 lesen wir, wie nun das Purim-Fest eingesetzt wird. Also der Tag, der eigentlich zur Ausrottung der Juden gedacht war, wird zum Tag der Freude der Juden. Und es wird als ein Fest für alle Juden eingesetzt. Und in Kapitel 10 lesen wir dann noch, dass Mordechai als oberster Beamter eingesetzt wird. Er bekommt den Siegelring, den Haman vorher hatte und er wird nun der zweitmächtigste Mann im ganzen großen persischen Reich. Also so ein Schnellüberblick über dieses Buch. Und wir stellen uns die Frage, was lehrt dieses Buch über das Wesen Gottes? Weiß jemand von euch, wie oft der Name Gottes, wie oft Gott selbst in diesem Buch erwähnt wird? Hat jemand mal durchgezählt? Peter. Gott kommt nicht ein einziges Mal in diesem Buch vor. Ist das nicht erstaunlich? Nicht ein einziges Mal wird Gott erwähnt. Und wisst ihr, das selbst ist eine Aussage über Gott. In Deuteronomium 31, Vers 18, da wird verheißen, ich werde an jenem Tag mein Angesicht völlig verbergen, wegen all des Bösen, das es getan hat, also das Volk Israel, weil es sich anderen Göttern zugewandt hat. Dieses Buch Esther ist ein Beispiel, ein Beleg dafür, ja, Gott hat sich verborgen. Das Volk der Juden, Haman sagt, es ist ein zerstreutes Volk, das sich selbst aber isoliert. Das Buch Esther ist bezeugt, das Gericht Gottes, er hat das Volk der Juden verstreut. über die ganzen Reiche. Und so wie Gott namentlich gar nicht vorkommt, so haben das die Juden auch erlebt. Wo ist unser Gott? Hat er uns verlassen? Nun, die ersten Hoffnungskeime kamen auf, als nun ja der Tempel wieder aufgebaut wurde. Aber wir sehen auch hier, ein Großteil, er blieb einfach in dem Persischen Reich, verstreut. Und es ist die Frage, was ist mit uns? Ist der König Persiens mächtiger? Der König von Persien wird laufend erwähnt. Ich glaube an die 50 Mal. Aber Gott nicht ein einziges Mal? Nun, das eine große Thema dieses Buches ist, dass Gott wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Sein Name wird nicht genannt. Er wird nie konkret genannt. Es wird nicht gesagt, und Gott handelte, Gott tat oder irgendetwas, wovon sonst die ganze Bibel voll ist. Aber dieses Buch ist eine Sammlung von scheinbaren Glück und Zufällen und Zusammenwirken von Vorgängen, dass man gar nicht anders kann, als zu sagen, da ist Gott am Werk. Natürlich, Gott ist am Handeln. Mordechai hört ganz zufällig von den Mordplänen. Ich meine, sowas wird normalerweise nicht groß auf der Straße ausgerufen. Und diese Begebenheit wird dann auch noch gerade in die Chroniken aufgeschrieben. Und der König hat tatsächlich sein Zepter der Esther hingestreckt, dass sie nicht geköpft wurde, sondern sie ihr Anliegen vorbringen durfte. Und dann zwischen diesen beiden Gastmählern, da ganz zufällig konnte der König nicht schlafen. Und ganz zufällig wird ihm gerade diese Stelle von Mordechai vorgelesen. Und der König will diesen Mordechai belohnen, gerade in dem Moment, wo Haman ihn vernichten wollte. Man sieht in alledem, hier ist etwas, ein Zusammenwirken. Gott wirkt, auch wenn er nicht sichtbar, nicht so ganz greifbar ist in diesem Buch, wenn er nicht erwähnt wird. Und doch merkt man, hier fügt sich alles zusammen nach einem ganz konkreten Plan. Außerdem, ich glaube, die ganzen Bezeichnungen von Ironie und solchen besonderen Wendungen, ungeplanten Wendungen, die fast sarkastischer Art sind, auch das zeigt hier Gottes Eingreifen. Ja, Haman, der will Mordechai ausrotten und richtet für ihn ein Holzstamm auf, um ihn aufzuhängen. Und schließlich rottet er sich selbst aus und seine ganze Familie. Und genau dieser Stamm, den er aufrichtet für Mordechai, an dem wird er selbst aufgehängt. Und Hamans Erlass, dieses Gebot, dass alle Völker den Besitz der Juden rauben sollen, führt am Ende doch dazu, dass der Besitz von Haman in die Hand von einer Jüdin kommt. Und Hamans stolzer Vorschlag für seine öffentliche Ehrung wird dann seine große Demütigung und die Ehrung und Erhebung seines Erzfeindes. Wir sehen hier überall, Gott dreht das einfach um. Ganz anders, als die Menschen das geplant haben. Es gibt dann diese Wendepunkte und plötzlich ist es genau im Gegenteil verkehrt. Gott wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Dieses Buch ist ein sehr eindrucksvolles Zeugnis davon. Gott wirkt. Und vor allem, Gott verliert seinen Heilsplan nicht aus den Augen. Das ist etwas, was die Juden befürchtet haben, gerade in dieser Zeit. Das haben wir auch schon behandelt, wo es um die Bücher Chronik ging. Hat Gott seinen Plan vergessen? Hat Gott sein Volk aufgegeben? Und das ist interessant, das, was wir gelesen haben in Esther 4, Vers 14. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wie ich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Hört ihr nicht ein Vertrauen auf Gott hier? Es wird Befreiung und Rettung für die Juden entstehen. Mordechai weiß, Gott gibt seinen Heilsplan nicht auf. Gott straft sein Volk, aber er wird das hier nicht einfach aufgeben. Wir sehen, Gott sorgt sich selbst da, wo er das Volk Israel ins Exil, in die Gefangenschaft geführt hat. Er sorgt sich weiter darum. Er erfüllt seinen Heilsplan. Und was wir auch lernen ist, Gott lässt zu, dass Ungehorsam und Sünde Konsequenzen hat. Mordechai war aus dem Stamm Benjamin, ein Jude, und er war ein Verwandter von König Saul. Haman, der große Feind, von dem wird genannt, er war ein Agagiter. Hat mal jemand den Namen Agag gehört? Nee, das war Saul selbst. Achso, das war noch, das war ein Edomiter, der die dann am Ende erschlagen hat. Agag, ja? Fast. Es war tatsächlich ein amalekitischer König, Agag. Und die Amalekiter waren ein Volk von den Völkern in Kanaan. Und Gott hat schon zu Abraham gesagt in Genesis 15, die sind so gottlos, ich werde sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausrotten. Nun, nachdem das Volk Israel mit Mose aus Ägypten herausgeführt wurde, die Amalekiter waren die ersten, die sich ihnen entgegenstellten, die sie angegriffen haben. Und Josua hat dann einmal gegen sie gekämpft. Und wieder verspricht Gott, ich werde diese Amalekiter ausrotten. Und dann unter König Saul, dem ersten König Israels, in 1. Samuel 15, da befiehlt nun Gott dem Saul, rotte dieses Volk aus. Alle. Männer und Frauen, Kinder und Vieh. Und nicht deine Hand sollst du nicht legen an irgendetwas von ihrem Besitz. Alles sollst du verbrennen. Alles soll dem Bann liegen. Aber Saul war ungehorsam. Er sagt, ach, die Königsfamilie, die lasse ich nochmal am Leben. Die sind dann ein Zeichen für meinen Triumph. Und außerdem, die hatten so viele wertvolle Sachen und so viel Vieh und sowas, das können wir gut gebrauchen, das lassen wir auch mal. Ich hab die ja weitgehend ausgerottet, aber so ein bisschen was lasse ich noch am Leben. Und Samuel kommt und sagt, Saul, denkst du, Gott hat mehr Gefallen daran, dass du jetzt ein bisschen was von dem Vieh opferst, mehr Gefallen als an Gehorsam? Du solltest die ausrotten. Du solltest dich vernichten. Am Ende ist das der Grund für Sauls Niederlage und Tod. in 1. Samuel 28, Vers 18, da geht Saul ja zu so einer Wahrsagerin, so einer Totenbeschwörerin, und es wird ihm gesagt, weil du nicht gehorsam warst, deswegen wirst du umkommen. Und nun sehen wir hier im Buch Esther, einer von den Nachkommen, die Saul übrig gelassen hat, erstarkt, kommt in Persien an die Macht und ist drauf und dran, das ganze Volk Israel auszurotten, weil Saul seinen Auftrag nicht ausgeführt hat. Und hier sehen wir nun plötzlich diese Gegenspieler, ein Nachkomme Sauls, Mordechai, und ein Nachkomme Agags, einige Jahrhunderte später. Und diesmal wird es aber, es ist auch interessant, als die Juden dann, die nicht besiegt wurden, sondern selbst besiegt haben, 75.000 Angreifer kamen um. Es heißt ausdrücklich in Esther 9, Vers 10 und auch Vers 15, sie fassten ihre Habe nicht an. Per Gesetz war ihnen erlaubt, die Beute, die Güter zu rauben von denen, die die Juden angegriffen haben. Aber sie machten es besser als König Saul. Sie fassten die Habe nicht an. Gibt es Verheißungen auf Christus in diesem Buch? Was wir gelesen haben, die Zuversicht von Mordechai in Esther 4, Vers 14, dass Befreiung und Rettung für die Juden kommen wird. Wisst ihr, was der Grund ist? Christus allein. Christus allein. Die Juden waren nicht irgendein besonders gutes, ein besonders frommes Volk. Nein, die Tatsache, dass sie hier gerade im Exil sind, zeigt Gottes absolute Missgefallen. Die Tatsache, dass er sich verbirgt, zeigt, dieses Volk ehrt mich nicht. Und doch, weil er Abraham versprochen hat, aus deiner Nachkommenschaft wird ein Same kommen, durch den alle Völker gesegnet werden. Deswegen kann Mordechai sagen, es wird Rettung kommen, es wird Befreiung kommen für die Juden. Allein wegen Christus. Er ist der eine versprochene Nachkomme Abrahams. Und dieses Versprechen sorgt dafür, dass Gott über Jahrhunderte, trotz all der Ungerechtigkeit, trotz all der Sünde, trotz all der Bundesbrüche des Volkes Israel, es nicht ganz aufgibt. Christus ist der Grund. Dann sehen wir aber auch, dass Christus am Ende der ist, der die Trennwand zwischen Heiden und Juden in der Gemeinde niederreißt. Dadurch, dass Christus gekommen ist, ist nicht mehr Israel ein isoliertes, verstreutes Volk, sondern nun sind wir in Christus eins, Heiden und Juden, Heidenchristen und Judenchristen. Das ist das, was mit Christus gekommen ist. Dann haben wir noch, ich habe noch mal drei Bilder, Analogien, die man, wenn man so will, als eine Art Bildgleichnis auf Christus verwenden kann. Christus ist der König, der bußfertigen Sündern in Todesnot gnädig das Zepter reicht. Ja, König Ahasveros war kein guter König und so weiter, aber diese Tatsache, dass er sein goldenes Zepter ausstreckt und er das Recht hätte, Esther zu Tode zu bestrafen, einfach weil sie vor ihn gekommen ist. Aber er streckt sein goldenes Zepter ihr entgegen und sagt, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Du darfst deine Bitte vor mich bringen. Das ist ein Zeichen von der Güte und Gnade des unseres Königs Jesus Christus, der bußfertige Sünder, die zu ihm kommen, nicht abweist. Das zweite ist, Haman, er errichtet einen Holzstamm. Und einige glauben, es ist tatsächlich nicht unbedingt ein Galgen gewesen, sondern eine Art Pfahl, an die Menschen genagelt wurden. Es ist sozusagen wie eine Art Kreuz, was der Haman hier aufrichtet. Und wir sehen ja, der Haman richtet das Kreuz auf für den Mordechai und er selbst wird aber daran gehängt. Wenn man so will, sehen wir hier eine Wahrheit des Evangeliums. Das Kreuz ist die Strafe für uns. Wir hätten diese Strafe verdient. Aber ein anderer ist an unser Kreuz gegangen. Jesus Christus. Er hat unsere Strafe stellvertretend für uns getragen. Er ist verflucht worden. Verflucht ist, wer am Holz hängt, heißt es in Galater. Aber er hat unseren Fluch getragen. Christus ist gekommen, um für seine Feinde am Kreuz zu sterben. Und das dritte, Mordechai. Am Ende von dem Buch Esther erfahren wir, wie Mordechai, er kann das Gesetz nicht verändern. Es wird immer gesagt, ja, das Gesetz von den Persern, das kann man nicht einfach wieder verändern. Wenn das einmal gesetzt ist, dann ist das gesetzt. Und der König gibt aber dem Mordechai einfach freie Hand. Er kann mit der königlichen Autorität nun auch neue Gesetze erlassen. Und so ähnlich ist es auch mit Christus. Das Gesetz Gottes verdammt uns. Und wenn wir uns allein an dem Gesetz Gottes messen, dann müssen wir ausgerottet werden. Rechtmäßig, anders als hier in dem Buch Esther. Aber Christus hat alle göttliche Vollmacht bekommen. Jesus sagt selbst, der Vater hat ihm das ganze Gericht in seine Hand gegeben. Und so gibt es nun eine weitere Verordnung, dass jeder, der an Christus glaubt, nicht verflucht wird durch das Gesetz, sondern die Strafe auf Christus abgewälzt wird. Es ist sozusagen zu dem Bund der Werke, dem Gesetz der Werke, kam der Bund der Gnade. Nun, jeder, der an Christus glaubt, wird nicht vernichtet werden. Zwei kurze Anmerkungen noch zu dem Buch, was auch nochmal augenscheinlich ist. Wenn ihr es nochmal durchlest, achtet ruhig mal drauf. Ich glaube, das Buch Esther hat ein bisschen einen humorvollen Umgang mit der Rolle von Mann und Frau. Ahasveros, der König, er will seine Macht beweisen. Und er will seine Macht dadurch beweisen, dass er seine hübsche Königin einfach mal vorführt. Nun, das endet dann so, dass es eher zu seiner Demütigung geschieht, weil die Königin sagt, nö, zu sowas lasse ich mich hier nicht ein. Also, er lässt Ahasveros ein Gesetz an ganz Persien, an alle Familienväter, an alle Ehemänner, sie sollen in ihrem Haus herrschen. Dabei hat er selber nicht einmal Kontrolle über seine Frau. Und letztendlich zeigt uns das Buch hier, dass die königlichen Entscheidungen letzten Endes von einer starken Frau durchgebracht wurden. Von Esther. Auch Haman scheint eine starke Frau gehabt zu haben, sie scheint so die einzige Weise gewesen zu sein in seiner Familie, die ihn deutlich ermahnt. Und der König wird hier als relativ unbeholfen dargestellt. Ja? Er will nun seine Königin bestrafen, dass sie nicht vor ihm erschienen ist, mit der Strafe, dass sie nicht mehr vor ihm erscheinen darf. Irgendwie ein bisschen widersinnig. Aber was wir vielleicht hier auf eine humorvolle Art und Weise sehen, wir können ein Prinzip daraus lernen. Der Mann soll seine Rolle in seinem Haus erfüllen. Nicht einfach mit Worten und Gesetzen und Strafen, wie Ahasveros es hier ein bisschen schlecht versucht, sondern vor allem mit Vorbild, mit Liebe und mit Hingabe. So wie es in Epheser 5 heißt. Und Mordechai gibt uns tatsächlich so ein Bild, wie er sich fürsorglich um Esther kümmert, seine Adoptivtochter. Jeden Tag geht er hin zu dem Haus der Frauen, wo sie untergebracht ist und erkundigt sich nach ihrem Zustand. Aber er ist auch in der Lage, nicht einfach mit irgendwelchen Gesetzen, sondern wirklich mit Überzeugung, sie anzuweisen, das Richtige zu tun. Und tatsächlich heißt es auch, dass Esther alles tat, was Mordechai ihr gebot. Esther war eine Frau, die sich unterordnen konnte, aber wir sehen hier am persischen Hof, die Männer, die sich besonders stark fühlten, waren die Allerschwächsten. Und Esther selbst ist ein Vorbild einer respektvollen, aber auch einer verantwortungsvollen und mutigen Frau, die in schweren Zeiten das Richtige zu tun vermag. Ein zweiter Aspekt noch, der hier auch häufig erwähnt wird. Ich glaube, dieses Buch ist eine Warnung vor zu viel Alkohol. Bei allen Fehlentscheidungen dieses Buches kommt irgendwie der Wein ins Spiel. Ganz am Anfang heißt es, als der König betrunken war, als er viel getrunken hat, da kommt er auf die Idee, seine Königin Vashti zur Schau zu stellen. Keine besonders kluge Idee. Am Ende war es auch so, dass es ihm zum Nachteil war. Und es war auch beim Weintrinken, dass er Haman die Erlaubnis gab, die Juden auszurotten. Und er da einfach gleichgültig war. Und Esther nutzt es aus und beim Weintrinken erzählt sie ihm, dass er sich doch kümmern soll. Und er wird wutentbrannt, steht er auf und lässt Esther mit Haman alleine in dem Raum in Gefahr. Was wir hier sehen, ist an all diesen Punkten, es wird immer wieder genannt, dass gerade der König, aber auch andere viel Wein getrunken haben. Und man merkt, dieser König, er hat überhaupt keine Selbstkontrolle. Er ist aufbrausend, er denkt nicht nach, er ist teilweise gleichgültig. Es wird in starken Kontrast gesetzt. Was machen die Juden? Sie fasten. Fasten ist genau das Gegenteil von dem, was Ausschweifung symbolisiert durch das Weintrinken hier. Sie fasten, um besonnen sich auf das Rechte zu konzentrieren. Sie fasten, damit sie nicht den Kopf verlieren, sondern entschlossen handeln können. Also, wenn man so will, noch zwei Hinweise, die in diesem Buch irgendwie hervorstechen. Gibt es noch Fragen zu dem Buch Esther? Tobias.
Haman wird ja wütend auf Mordechai, weil er sich nicht vor ihm niederbeugt. Mhm. Und wohl mit der Begründung, weil er ja Jude ist, deswegen wäre er auch das ganze jüdische Volk ausrotten. Wissen wir, warum er sich nicht niederbeugt? Er soll ja offensichtlich nicht irgendwie als gottgleich verehren,
sondern Ehre erweisen. Ja. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass Haman ein Amalekiter war. Ich glaube, das ist der Grund, dass Mordechai kennt die Geschichte. Und deswegen beugt er sich nicht. Es ist tatsächlich wichtig. Das bedeutet nicht, hier wird göttliche Verehrung oder sowas. Es war nicht aus religiösen Gewissensgründen, wenn man so will, sondern es war richtig, sich ja, das ist ein Zeichen der Unterordnung an sich. Aber Mordechai war hier einfach, ich glaube, aufgrund der Geschichte, aufgrund dessen, dass nun Haman gerade ein Amalekiter war, dass er sich als Jude dem nicht niederbeugen wollte. Übrigens ist es auch interessant, an einer anderen Stelle, in 5, Vers 9, da beklagt sich Haman, dass Mordechai ihm nicht die Ehre erweist, indem er aufsteht. Also Haman will auf der einen Seite, dass er sich niederbeugt, und auf der anderen Seite, dass er aufsteht. Aber beides verweigert Mordechai ihm. Ja. Robert.
Also ich lese das Buch auch immer gerne im Blick darauf, dass es eben so humorvoll ist, wie du sagst. Aber auf der anderen Seite, mich zwickt das immer so, irgendwie so diese ethische Komponente, wenn ich mir vorstelle, Esther wäre auch nur meine Pflegetochter, ich würde sie nicht in diesen Harem geben wollen. Also da spießt sich irgendwie, innerlich sträubt sich alles. Das wird aber ja nie irgendwie kommentiert im Sinne von, naja, das war jetzt moralisch, ethisch, sonst ein bisschen fragwürdig.
Ja.
Das wird einfach so hingestellt. So als selbstverständlich. Und dann holt er sich jeden Abend eine andere und irgendwann ist halt auch mal meine Pflegetochter dran. Ja. Also ich finde das so furchtbar, deine Gedanken.
Absolut, absolut. Und das muss man wirklich sehen. Das, was Esther hier passiert, ist nichts Schönes. Absolut nicht. Dass diese Position von Märchen, denkt man sich das immer als besonders schön. Oh, sie ist jetzt eine richtige Königin und so weiter und lebt in einem Schloss mit dem König. Dieser König war weder ein guter Ehemann und es wurde ihm selbst in Griechenland nachgesagt, er hat ein lüsternes Auge, er geht anderen Frauen nach. Das Buch Esther bestätigt das. Das war eine große Last. Es war nichts Schönes, was Esther da zu vollbringen hat. Und dennoch, was dieses Buch schon deutlich macht, ja, Gott hat es so gefügt. Und das ist schmerzhaft, aber ein Stück weit. Ich glaube, es gehört zur Strafe, zur Bestrafung des Volkes Israel. Das wäre nicht passiert. Die Juden, ihnen waren nicht erlaubt, ihre Töchter anderen Völkern zu geben, anderen Männern zu geben, aus anderen Religionen, aus anderen Völkern. Aber die Juden haben es gemacht. Wieder und wieder haben sich vereinigt mit den ganzen anderen Völkern in Kanaan und so weiter, haben andere Götzen gehabt und so weiter. Ich glaube, das ist ein Resultat daraus und das ist eine Strafe und nicht eine romantische Liebesgeschichte, wie man sich das manchmal vorstellt. Ja, aber ich finde auch, es ist herzzerreißend, wenn man liest, was das eigentlich bedeutete.
Was ja noch ein bisschen spannend ist, eigentlich geht hier ja jetzt zum ersten Mal das Judentum über das hinaus, was Mose geboten hat am Festkalender. Deswegen ist ja auch das Buch geschrieben, hat es ja gesagt, das Purim-Fest wird da eingeführt. Levitikus 23 kommt ja einfach nicht vor, woher. Ja. Haben wir später, ich wüsste jetzt nicht, im Neuen Testament oder so, taucht das nochmal auf? Ich weiß, dass die Juden das heute ja gerne feiern, aber ist das irgendwo biblisch nochmal auf?
Nee, im Neuen Testament kommt es nicht vor. Was vorkommt, ist das Chanukka-Fest, die Tempelweihe. Das haben wir jetzt auch gerade in Johannes Kapitel, in Johannes 9, nee, Johannes 10 gelesen. Aber das Purim-Fest wird so nicht nochmal erwähnt. Nee.